Hallo und herzlich willkommen zur 99. Folge von NSU Watch Aufklären und Einmischen, der Podcast über den NSU-Komplex und rechten Terror. Und auch herzlich willkommen zur 47. Folge von Vor Ort gegen Rassismus, Antisemitismus und rechte Gewalt. Das ist die Podcast-Serie, die wir gemeinsam mit dem VBRG machen und die ich gemeinsam mit Heike Kläffner moderiere. Hallo Heike.
Hallo Caro und hallo an alle, die uns zum ersten Mal hören. Und natürlich auch an alle, die uns schon lange hören. Herzlich willkommen und schön, dass ihr da seid und zuhört. Also in dieser Folge hört ihr den Zusammenschnitt der Open Lecture, die wir ja vor einigen Wochen mit drei wirklich spannenden SpeakerInnen gemacht haben. Die Open Lecture stand unter dem Motto der Brandstifter-Effekt, rechte Gewalt und die AfD. Und ihr hört jetzt unsere Keynote-SpeakerIn, die wirklich fantastische Wissenschaftlerin und Politologin an der Princeton University, Raffaela Danziger. Sie hat bei der Open Lecture auf Englisch gesprochen, aber extra für diesen Podcast ihren Keynote nochmal auf Deutsch eingesprochen. Und darüber sind wir wirklich sehr glücklich. Dann hört ihr außerdem Franz Zobel von der Opferberatungsstelle ESRA in Thüringen und ihr hört Elena Kuntidou, die Geschäftsführerin der Neuen Deutschen Medienmacherinnen, darüber, wie eine andere einordnende und sachlich richtige Berichterstattung über die AfD stattfinden müsste, damit eben die rechten Narrative der AfD nicht eins zu eins übernommen oder gar verstärkt werden in der Berichterstattung vor und nach den Wahlen und überhaupt im laufenden Tagesgeschäft. Und Raffaela Danziger spricht über ihre Forschung zu der Wechselwirkung zwischen dem Ausmaß rechter rassistischer und antisemitischer Gewalt und hohen Zustimmungswerten für rechtsextreme Parteien. Sie hat 2016, 2017 eine Online-Studie in Deutschland gemacht mit über 3000 TeilnehmerInnen und hat sie zu ihrer Zustimmung zu rassistischer Hassgewalt befragt. Und ich will es jetzt nicht spoilern, aber die Ergebnisse sind wirklich erschreckend. Und Franz Zobel von der Opferberatungsstelle in Thüringen, ESRA, berichtet quasi spiegelbildlich dazu, wie sich die Situation in Thüringen durch die hohen Zustimmungswerte für die AfD verändert hat und was es insbesondere für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt bedeutet.
Also alles Themen, die uns und wahrscheinlich auch euch als unsere HörerInnen stark beschäftigen. Und deswegen wollten wir euch diese Open Lecture auch nicht vorenthalten. Und los geht es, wie gesagt, mit der noch einmal für uns eingesprochenen Keynote von Professorin Dr. Raffaela Danziger.
Wie die meisten von Ihnen sicher wissen, gibt es seit langer Zeit, seit den 90er Jahren, einen deutlichen Anstieg rechtsextremer Gewalttaten und die Tendenz scheint sich nicht zu verändern. Und ich beziehe mich hier auf die Zahlen des Bundesamtes für Verfassungsschutz, also letztlich eine Polizeiquelle, für die wir annehmen müssen, dass es hier eine hohe Dunkelziffer gibt, wie bei allen Hassverbrechen. Wir wollen angesichts dieser hohen Zahlen unter anderem untersuchen, wer Hassverbrechen unterstützt. Denn Hassverbrechen breiten sich meistens dann aus, wenn Täter und Täterinnen davon ausgehen können, dass ihre Taten von Nachbarn, Verwandten oder Personen im Schul- und Arbeitsumfeld gutgeheißen werden. Diese Taten geschehen nicht in einem luftleeren Raum. Wir wollten bei unserer Studie von 2016 und 2017 erheben, wie breit die Unterstützung für Hassverbrechen insbesondere gegen Geflüchtete ist. Wie Sie sehen können, wurde diese Studie vor dem Hintergrund einer größeren Zuwanderungsbewegung durch Geflüchtete zwischen 2015 und 2016 durchgeführt. Behalten Sie das bitte im Hinterkopf, während ich die Ergebnisse vorstelle. Wir kommen dann auf den Zeitkontext zurück. Beim Konzipieren unserer Studie haben wir festgestellt, dass es bis dato keine Untersuchung zu dem Thema gab. Nicht nur für Deutschland, sondern sogar auch in den USA und keinem anderen demokratischen Land, soweit wir sehen konnten. So etwas war für uns eine ganz neue Situation und ein Grund dafür mag sein, dass Umfrageinstitute davon ausgehen, dass Befragte vielleicht nicht ganz ehrlich antworten, weil sie ihre tatsächliche Unterstützung für Hassverbrechen verstecken wollen. Ich werde Ihnen aber gleich zeigen, dass das nicht der Fall war in unserer Studie. Wir haben eine Reihe von Fragen entwickelt, um Hassverbrechen messbar zu machen, die ich Ihnen jetzt vorstellen möchte. Was das Flüchtlingsproblem angeht, ist Gewalt manchmal das einzige Mittel, das Bürger anwenden können, um die Aufmerksamkeit der Politiker zu bekommen. Wir hatten 4 Antwortoptionen, von Stimme komplett zu bis zu Stimme überhaupt nicht zu. Die zweite Frage: Fremdenfeindliche Übergriffe auf Flüchtlingsunterkünfte sind manchmal notwendig, um den Politikern klarzumachen, dass wir ein Flüchtlingsproblem haben. Drittens, Fremdenfeindlichkeit gegen Flüchtlinge ist manchmal gerechtfertigt, auch wenn sie in Gewalt umschlägt. Viertens, fremdenfeindliche Gewalttaten sind vertretbar, wenn sie dazu führen, dass weniger Flüchtlinge im Ort angesiedelt werden. In anderen Worten, das sind Extremaussagen. Wir haben gar nicht erst versucht, sanft daherzukommen. Wir wollten einfach sehen, ob die Menschen bei uns bereit sind zu sagen, ja, es ist in Ordnung, Gewalt gegen Geflüchtete anzuwenden, wenn es dazu führt, zum Beispiel, dass sie nicht in meine Stadt kommen. Hier sind die Ergebnisse. Wir sehen, dass zwischen 14% und 19% der Befragten in unserer bundesweiten repräsentativen Umfrage, die übrigens nach Alter, Geschlecht und Bundesland aufgeschlüsselt wurde, durchaus Hassverbrechen unterstützen. Das ist nicht die Mehrheit, aber es ist doch ein signifikanter Bevölkerungsteil, der natürlich sehr viel höher ist als der Anteil der Menschen, die dann auch tatsächlich rassistische Gewalt ausüben. Es gibt aber diese Unterstützung. Entsprechend können wir davon ausgehen, dass eine ganze Reihe von Personen, die darüber nachdenken, Gewalt gegen Geflüchtete anzuwenden, vielleicht sagen, oh, mein Umfeld wird mich da stark unterstützen. Mein Umfeld wird es gut finden, wenn ich Gewalt gegen diese Menschengruppe anwende. Übrigens besteht die Studie aus 3 Umfragen. Wir haben diese Fragen 3-mal gestellt und bei jeder Runde recht ähnliche Antworten bekommen. Die Ergebnisse sind also durchaus robust. Wir haben außerdem jedes Mal verschiedene experimentelle Techniken angewandt, um zu testen, ob die Befragten ihre tatsächlichen Ansichten äußerten oder ihre Ansichten vielleicht versteckten. Im Allgemeinen haben wir gefunden, dass die Leute sich nicht zurückhalten. Sie haben also keine Angst, ihre Meinungen in diesen Umfragen zu äußern. Jetzt möchte ich Ihnen zeigen, wie sich das auf die verschiedenen Bevölkerungsgruppen verteilt. Und wir haben sie nach Geschlecht, Altersgruppe und Einkommen ausgewertet. Schauen wir uns zunächst Geschlecht an. Wir wissen, dass zwischen 80% und 95% der für die Studie relevanten Hassverbrechen gegen Geflüchtete von Männern begangen werden. Das zeigt die Forschung und Statistik. Wir sehen aber hier, dass auch recht viele Frauen Hassverbrechen unterstützen und es keine großen Unterschiede bei der Unterstützung von Hassverbrechen gegen Geflüchtete zwischen Frauen und Männern gibt. Wir haben unsere Umfrage nur unter Erwachsenen durchgeführt, da es sehr viel schwieriger ist, Umfragen mit Jugendlichen durchzuführen. Wir haben also Personen ab 18 Jahre befragt. Es war ganz sicher, dass die höchste Unterstützung für Hassverbrechen in der Altersgruppe von 30 bis 39 zu finden ist. Wenn wir uns tatsächliche Verbrechen gegen Geflüchtete anschauen, so haben Forschende für die letzten Jahre auch einen Anstieg im Alter der Täter und Täterinnen festgestellt. Man kann also wirklich nicht mehr sagen, es waren ein paar betrunkene 15-Jährige. Nein, das sind gereifte Erwachsene, insbesondere im Alter zwischen 25 Jahren und Ende 30, die diese schrecklichen Taten begehen. Wir sehen, dass die Unterstützung bei älteren Menschen ein wenig abnimmt, aber nicht sehr stark. Erst bei den Menschen über 60 gibt es weniger Unterstützung, doch selbst hier kommen wir nicht unter die 10%. Ein weiteres Ergebnis, das für uns überraschend war, obwohl es das im Rückblick wahrscheinlich nicht hätte sein sollen, ist, dass Unterstützung zwischen den Einkommensgruppen kaum variiert. Es gibt keine großen Unterschiede zwischen dem niedrigsten Fünftel nach Einkommen und dem höchsten Fünftel. Es war für mich erst überraschend, aber wenn man mal über die Geschichte des politischen Extremismus nachdenkt, sowie antisemitischer Gewalt und so weiter, dann beginnt das häufig in der bürgerlichen Mitte. Daher sollte es uns nicht überraschen, dass wir so viel Unterstützung unter Menschen mit höherem Einkommen haben. Der einzige Lichtblick ist Bildung. Nur bei dieser Variable sehen wir auch wirklich eine Abnahme der Unterstützung bei höherem Bildungsgrad. Aber auch hier geht es nicht gegen Null, sondern selbst bei den bestausgebildetsten 20% der Befragten bleibt die Unterstützung für Gewalt gegen Geflüchtete bei rund 10% stehen. Dann kommen wir zu Gruppen, die interessant sind, weil sie verhältnismäßig häufiger an rassistischer Gewalt beteiligt sind, also junge Männer und Frauen zwischen 18 und 39. Bei der Aufteilung nach Bildung sehen wir große Unterschiede. Das heißt, enorm hohe Unterstützung bei jungen Männern der Gruppe mit der niedrigsten Bildung und der höchsten Bildung. Bis zu 40% dieser Gruppe, also der Gruppe mit der niedrigsten Bildung unter den jungen Männern, unterstützen rassistische Gewalt gegen Geflüchtete. Wie gesagt, ausdrückliche Unterstützung für Gewalt, da ist nichts Subtiles oder Verklausuliertes. Es ist ausdrückliche Unterstützung für Gewalt vorhanden und zwar mit einer ähnlichen Tendenz, wenn auch auf etwas niedrigem Niveau bei Frauen zwischen 18 und 39 Jahren mit niedriger Bildung. Es zieht sich also durch die gesamte Gesellschaft hindurch eine verbreitete Sympathie für Hassverbrechen. Es ist eben kein Randphänomen, wo wir sagen können, es betrifft nur Menschen mit niederem Bildungsniveau oder die unteren Einkommensschichten oder nur junge Männer. Nein, es geht quer durch die Gesellschaft. Im zweiten Teil unserer Studie wollten wir schauen, ob Unterstützung für Hassverbrechen auch politische Folgen hat. Zunächst zum Hintergrund. Wir sehen, dass die größte Gruppe derjenigen, die Hassverbrechen unterstützen, nämlich rund 40%, bei den Wahlen in 2017 die AfD gewählt haben. Beachten Sie also, dass 60% aller Personen, die Gewalt gegen Geflüchtete gut finden, nicht die AfD gewählt haben, zumindest nicht in 2017. Da geht es also ebenso wenig um einen extremistischen Rand. Umgekehrt ausgedrückt heißt es, rund die Hälfte aller AfD-Wähler und Wählerinnen unterstützen diese Art Hassverbrechen. Die zweitgrößte Gruppe, die Hassverbrechen unterstützt, sind CDU-CSU-Wähler und Wählerinnen. 17% aller Personen, die Hassverbrechen zustimmen, wählen die Unionsparteien. Das heißt umgekehrt, rund 13% aller CDU-CSU-Wähler und Wählerinnen unterstützen Hassverbrechen gegen Geflüchtete. Wir wollten unter anderem herausfinden, ob politische Kandidaten ihre Wahlchancen verbessern können, wenn sie offen sagen, sie fördern Gewaltanwendung gegen Geflüchtete. Können sie dann auf mehr Stimmen hoffen oder verlieren sie an Popularität? Wir haben uns eine Methode bedient, die als Conjoint Experiment oder auch Verbundanalyse bzw. Survey Experiment bezeichnet wird. Man zeigt den Befragten mehrere Profile politischer Kandidaten und modifiziert bestimmte Dinge. Und in unserem Fall hatten sie unterschiedliche Positionen zu Hassverbrechen. Bei manchen der Profile sagten die Kandidaten, sie hätten Verständnis für Gewalt gegen Geflüchtete und andere eben nicht. Alles andere war mehr oder weniger gleich. So kann man ablesen, ob die meisten Wähler und Wählerinnen in unserer Befragung sich für Kandidaten, die für Gewalt gegen Geflüchtete sind, aussprechen oder ob solche Aussagen dazu führen, dass andere Kandidaten bevorzugt werden. Also hier nochmal zur Studie. Jeder Kandidat hatte verschiedene Aussagen, zum Beispiel zur Rentenpolitik oder anderen Politikfeldern, die nichts mit Migration zu tun haben. Aber unser besonderes Augenmerk lag auf einer Aussage bezüglich Gewaltanwendung gegen Geflüchtete an den Außengrenzen. Und zwar, ob der deutsche Grenzschutz Waffengewalt gegen Geflüchtete gebrauchen soll, die illegal nach Deutschland kommen. Für diese Aussage haben wir uns deshalb entschieden, obwohl es sich ja nicht um Hassverbrechen im herkömmlichen Sinne handelt, weil zumindest bisher kein Politiker Statements gemacht hat, die ausdrücklich Gewalt gegen Geflüchtete unterstützen, da das ja verboten wäre. Wir wollten eine Aussage, die realistischer klingt. Und vielleicht erinnern Sie, dass Frauke Petri, damalige AfD-Politikerin, sagte, wir brauchen umfassende Kontrollen, damit nicht weiter so viele unregistrierte Flüchtlinge über Österreich einreisen können. Notfalls müssten Polizisten an der Grenze auch von der Schusswaffe Gebrauch machen. So steht es im Gesetz. Kein Polizist wolle auf einen Flüchtling schießen. Ich will das auch nicht, aber zur Ultima Ratio gehört der Einsatz von Waffengewalt. Sie sagte also klar, das ist etwas, was wir machen sollten, auch wenn es nicht der Idealfall sei. Daher haben wir eine vergleichbare Aussage gewählt. Und was haben wir herausgefunden? Wir sehen, dass wenn wir uns AfD-Wähler angucken, bei den AfD-Kandidaten die Chancen auf einen Wahlerfolg um 4% steigen, wenn diese Kandidaten Gewalt gegen Geflüchtete unterstützen. Wenn AfD-Wähler verschiedene Profile vorliegen haben, dann bekommt derjenige Kandidat der AfD mehr Stimmen, der Gewalt gegen Geflüchtete für legitim hält. Wenn wir nur auf die Personen schauen, die ohnehin Hassverbrechen gut finden, dann bekommt dieses Profil von Ihnen gleich bis zu 9% mehr Unterstützung. Und etwas verstörend war die Tatsache, dass AfD-Kandidaten, die Gewalt gegen Geflüchtete legitim finden, nicht die Unterstützung von AfD-Wählern verlieren, die sich nicht für Gewalt gegen Geflüchtete ausgesprochen haben. Erinnern Sie sich, rund die Hälfte aller AfD-Wähler in unserer Umfrage hatten sich nicht für Hausverbrechen ausgesprochen. Aber wenn diese Personen einen Kandidaten sehen, der dies tut, wirkt das nicht etwa so abschreckend auf sie, dass sie die Person nicht wählen würden. Es ist ihnen mehr oder weniger gleichgültig, ob dieser Politiker Hassverbrechen unterstützt oder nicht. Die nächste interessante Gruppe sind die CDU-Wähler. Wie gesagt, das war die Wählergruppe mit der zweithöchsten Unterstützung für Hassverbrechen. Aber hier stimmen die Befunde etwas optimistischer. Wenn CDU-Kandidaten Gewalt gegen Geflüchtete befürworten, dann sinkt die Bereitschaft unter CDU-Wählern, ihnen ihre Stimme zu geben. Im Durchschnitt um 7,5 Prozentpunkte. Und selbst unter CDU-Wählern, die selbst Gewalt gegen Geflüchtete befürworten, bekommen diese Kandidaten nicht etwa mehr Zuspruch als CDU-Kandidaten, die nicht für Gewalt sind. CDU-Wähler, die uns gesagt haben, dass sie Hassverbrechen unterstützen, bevorzugen nicht unbedingt Politiker, die das auch sagen. Bei CDU-Wählern zumindest in unserer Umfrage gibt es also nicht diesen Wunsch nach Radikalisierung, und das scheint mir eines der wichtigsten Ergebnisse unserer Studie. Als Fazit: Extremverhalten ist Mainstream-Verhalten. Ich weiß, dass die meisten von Ihnen dies bereits wissen, aber ich denke, es ist immer wieder nötig, es zu wiederholen. Es wäre falsch zu sagen, dass extremistische Ansichten, auch wenn sie nun mal extremistisch genannt werden und damit sozusagen dem extremen Ende der Gesellschaft, des gesellschaftlichen Spektrums zugeordnet werden sollten, tatsächlich ein Randphänomen sind. Das sind sie nicht. Sie sind tief verankert in sämtlichen Altersgruppen, Geschlechtern und Einkommensgruppen. Die einzige Ausnahme ist das Bildungsniveau. AfD-Politiker und Politikerinnen, die sich für Gewalt aussprechen, können mit solchen Statements auf eine breitere Basis hoffen, insbesondere unter jenen AfD-Wählern, die ohnehin Hassverbrechen unterstützen. Das wiederum ist Teil des größeren Problems, das ja viele von Ihnen sehr beschäftigt, dass nämlich politische Eliten zunehmend extremistische Positionen normalisieren und mainstreamen. Natürlich ist unsere Studie von 2017 und wir wissen, dass die AfD seither zugelegt hat und gleichzeitig in ihrer Ausrichtung extremer geworden ist. Und für viele Menschen stellt das ein Rätsel dar. Wie kommt es dazu, dass eine Partei mehr Stimmen bekommt, je extremer sie wird? Es liegt schlicht daran, dass viele Menschen im sogenannten Mainstream selbst extrem sind. Das ist zumindest Teil der Erklärung. Gleichzeitig möchte ich anmerken, dass wir nicht übersehen dürfen, dass der Widerstand von Mitte-Rechts und von den Unionswählern bedeutsam ist. Die rechte Mitte im demokratischen Feld zu halten oder dafür zu sorgen, dass sie sich dazu bekennt, ist ausgenommen wichtig, wenn wir den Vormarsch des Extremismus aufhalten wollen.
Wir hören jetzt direkt in die Open Lecture rein und die wurde auch von Heike moderiert und sie stellt jetzt zunächst Professorin Dr. Raffaela Danzigier Nachfragen und stellt dann die weiteren SpeakerInnen vor und auch da werdet ihr Nachfragen von ihr und auch aus dem Publikum hören, die dann alle Open Lecture Beteiligten beantworten werden.
Mit Blick auf die aktuelle Situation, insbesondere in Sachsen, Thüringen und Brandenburg, womit müssen wir rechnen, wenn wir auf rassistisch motivierte Angriffe, Gewalttaten schauen?
Also ich denke mal, in vielen Kreisen ist das einfach zur Normalität geworden. Wir haben ja gesehen, dass zum Beispiel Leute, die zwischen 18 und 39 sind und nicht viel Bildung haben, der Zuspruch ist 40% etwa und das ist bundesweit. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, wenn wir in bestimmten Orten, in bestimmten Bundesländern gucken, dass es nochmal höher geht. Und das heißt, in diesen Kreisen ist es einfach total normal, solche Gewalt zu begrüßen. Und ich denke, durch den Zuspruch der AfD wird es einfach nochmal normaler. Es gehört einfach zum normalen Umgang. Und insofern denke ich, wird sich das alles nochmal erhöhen, nehme ich an, einfach weil in diesen Orten gibt es wahrscheinlich auch nicht genug Gegendruck. Es gibt nicht genug Leute, die sich dagegen stellen. Das wollte ich auch noch sagen, was ich heute nicht gezeigt habe, wenn man sich anguckt, es gibt natürlich viele Leute in dem Survey, die sich komplett dagegen stellen. Die sagen nicht nur, ah, ich denke, ich bin dagegen, sondern ich bin extrem dagegen, extremely disagree. Aber wenn man sich anguckt, den Anteil dieser Leute, okay, ich sage es jetzt ganz kurz auf Englisch. If you know in a place how many people are extremely opposed to hate crime, that gives you a very good sense of how many hate crimes will actually occur. It's actually even more predictive of the incidence of hate crime than knowing how many support it. In other words, knowing how strong the resistance is gives you a lot of explanatory power. And so I think in a lot of places where the AfD is strong, it's not just that the AfD is strong, the resistance to the AfD is also weak. And this is why we see escalation, I think, of hate crime. There's just, even if there's people that disagree, they don't disagree strongly enough or vocally enough to really stop that.
Und wir kommen jetzt zum Input von Franz Zobel, der ja genau als Projektleiter von ESRA, der Opferberatung in Thüringen, in einem der Bundesländer arbeitet mit seinem Team, wo eben tatsächlich täglich 4 bis 5 rechte rassistische und antisemitische Angriffe bekannt werden. Das Dunkelfeld ist wahrscheinlich wirklich noch viel höher. Und Franz Zobel, ich möchte Sie als allererstes fragen, Sie haben ja mit den Studienergebnissen von Raffaella Danzigier vor Augen nach dem Brandanschlag auf das Haus des SPD-Kommunalpolitikers Michael Müller von einer existenziellen Bedrohung der Demokratie gesprochen. Der Brandanschlag liegt nur wenige Wochen zurück. Und Sie haben eben auch vor einer Zunahme von rechtsextremen Bedrohungen und Gewalttaten gegen demokratisch Engagierte gewarnt. Inwieweit sehen Sie in Ihrer Beratungspraxis quasi die Studienergebnisse von Raffaella Danzigier, also diese Zustimmung zu auch den Angriffen auf demokratisch Engagierte, auf Flüchtlingsunterkünfte, auf Menschen of Color in Thüringen?
Ich möchte mich erstmal auch persönlich bedanken bei Frau Professor Dr. Danziger für die Studie, weil die meiner Meinung nach noch viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommt in Deutschland und weil sie auch einfach zentrale Erkenntnisse verifiziert, die wir als professionelle Gewaltopferberatungsstellen seit Jahren haben und die wir einfach auch aus seit über 30-jähriger Arbeit ziehen können. Und die mutmaßlich rechte Anschlagsserie, die Frau Kleffner gerade angesprochen hat, auf die Wahlkreisbüro und demokratische Politiker in den letzten Wochen in Thüringen, wobei der Brandanschlag auf den SPD-Kommunalpolitiker Michael Müller nur einen Höhepunkt markiert, lässt sich als ein Beispiel heranziehen, um einzelne Ergebnisse der Studie zu Ursachen und Dynamiken rechter Gewalt nochmal beispielhaft zu erklären und um weitere Punkte zu ergänzen, die dabei aus meiner Sicht eine Rolle spielen. Kurz zum Hintergrund der Anschlagsserie. Seit Anfang Januar haben wir als fachspezifische Gewaltopferberatungsstelle in Thüringen eine hohe Anzahl an Anschlägen auf insbesondere Wahlkreisbüros von Grünen, SPD und Linkspartei registriert. Dazu gehören das Abladen von Dung, das Anbringen von Hakenkreuzen, eingeworfene Fensterscheiben. Und in der Nacht vom 18. auf den 19. Februar kam es dann zu einem Brandanschlag auf das Wohnhaus des SPD-Kommunalpolitikers Michael Müller, der zuvor auch eine Demonstration gegen rechts mit anderen UnterstützerInnen organisiert hatte, wobei dann ein Auto sowie die Eingangstür und der Briefkasten in Brand gesetzt wurden. Herr Müller selbst war zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause, hatte aber eine Familie zu Gast, die den Brand bemerkten und sich dann rechtzeitig und unverletzt in Sicherheit bringen konnten. Und diese mutmaßliche rechte Anschlagsserie findet nicht in einem luftleeren Raum statt, sondern muss als Konsequenz einer Feindbildmarkierung, insbesondere gegenüber vermeintlich oder tatsächlich linken PolitikerInnen verstanden werden, durch die sich dann TäterInnen legitimiert fühlen und zur Tat schreiten. Und das Ganze lässt sich natürlich auch einordnen in einen bundesweiten Trend, der vor allem mit Bedrohungen und Angriffen auf grünen PolitikerInnen Schlagzeilen gemacht hat. Und das zentrale Ergebnis der Studie ist ja, wie wir gerade gehört haben, dass sich Hasskriminalität ausbreitet, wenn TäterInnen erkennen, dass ihre Taten die Unterstützung in der Bevölkerung haben. Und eine zentrale Rolle spielen dabei die Unterstützungsgemeinschaften. Und es ist der Verdienst von Frau Danziger, diese in den Fokus ihrer wissenschaftlichen Untersuchung gesetzt zu haben. Es gehört nämlich zur Geburtsstunde der AfD, dass die demokratischen Parteien von Anfang an als Feindbilder markiert wurden. Das fing an mit Begriffen wie Altparteien und mündete dann ganz schnell, spätestens seit 2014, 15, in ein Narrativ linksgrün versifft, welches der Politik, den Medien und einer demokratischen Zivilgesellschaft zugeschrieben wurde. Und dieses rechte Narrativ wird von der AfD und ihren Netzwerken dauerhaft bespielt, wobei ich aber von drei Mobilisierungsschwerpunkten sprechen würde, an denen dann auch rechte Gewalt gegenüber demokratischen PolitikerInnen eskaliert ist. Die erste Mobilisierungsschwerpunkt lag im Kontext der massiven rassistischen Mobilisierung 2015-2016, wobei hier vor allem auch die Merkel-CDU im Fokus stand. Wir erinnern uns an die Sprüche, Merkel muss weg. Die zweite Mobilisierungsschwerpunkt waren die Proteste der sogenannten Corona-LeugnerInnen 2020 bis 2022 mit Narrativen wie DDR 2.0, NS-Vergleichen. Und die dritte Mobilisierungsschwerpunkt würde ich jetzt tatsächlich Ende 2023, Anfang 2024 in den sogenannten Bauernprotesten sehen, die dann ja mit Ampel muss weg und Symbolbildern wie Ampel muss an den Galgen gehangen werden und so weiter aktiviert hat. Und diese Eskalationspunkte verdeutlichen nicht nur, dass die AfD mindestens als Teil der Unterstützungsgemeinschaft von rechten Gewalttätern angesehen werden muss, wobei zu berücksichtigen ist, dass AfD-Politikerinnen immer wieder selbst auch TäterInnen sind. Dabei muss gerade hier von einer hohen Dunkelziffer ausgegangen werden, weil zum einen insbesondere bei den Anschlägen die TäterInnen nur selten ermittelt werden und die Parteizugehörigkeit meistens nicht bekannt ist. Und ein weiterer Punkt, den ich zu den Ergebnissen der Studie mit Blick auf Thüringen ergänzen würde, dass die Eskalation rechter Hetze, Bedrohung und Gewalt eine gezielte Strategie zur Einschüchterung politischer GegnerInnen der AfD ist. Die aktuelle mutmaßliche rechte Anschlagsserie auf demokratische Politikerinnen und deren Wahlkreisbüros fällt nicht zufällig auf den Beginn des Jahres, in dem in Thüringen Kommunal- und Landtagswahlen stattfinden. Demokratische Politikerinnen und Engagierte sollen eingeschüchtert werden. Björn Höcke macht daraus auch kein Geheimnis, indem er Bürgerkriegsszenarien und Deportationspläne niederschreibt, um die eigene Politik in der sogenannten Wendephase umzusetzen. Das unterscheidet unter anderem auch die AfD vom Typus rechtspopulistische Partei, weil es ihr nicht nur um den Gewinn von Wählerstimmen geht, weshalb sie zu Recht auch als gesichert rechtsextrem eingestuft werden muss. Und zuletzt möchte ich im Kontext rechter Gewalt gegen demokratische Politiker noch einmal auf einen wichtigen Punkt von Frau Danziger eingehen, der sich insbesondere auch bei rassistischer Gewalt zeigt. Und zwar die Rolle der Mitte-Rechts-Eliten bei der Normalisierung rechter Feindbildmarkierung. Die Äußerung einzelner führender CDU- und FDP-PolitikerInnen, insbesondere gegenüber grünen PolitikerInnen, und ich möchte die an dieser Stelle nicht nochmal weiter reproduzieren, verstärken diese mindestens. Und ich würde mir wünschen, dass die Frage, inwieweit diese die gewalttätige Mobilisierung mitgestalten, noch mehr untersucht wird, gerade mit dem Blick auf ein Europa, in der der radikalisierte Konservatismus und auch ein libertärer Autoritarismus um sich gehen.
Sie haben vor wenigen Tagen erst auf eine Stadt hingewiesen als einen möglichen Eskalationsort rassistischer Gewalt, nämlich Gera, wo eine ja eigentlich erst geplante Flüchtlingsunterkunft und der Einzug von Geflüchteten zu der Errichtung eines Neonazi-Dauercamps geführt hat, einer rechtsextremen Versammlung. Und auch vor dem Hintergrund der Studienergebnisse von Raffaella Danziger, wie ist die Situation in Gera, also wenn man sich die Unterstützung auch vor Ort anguckt, und was befürchten Sie?
Die Lage in Gera ist tatsächlich sehr, sehr ernst. Zum einen liegt das daran, weil es in Gera eine tief verwurzelte extrem rechte Szene gibt, die mit dem Neonazi und AfD-Mitglied Christian Klar einen rechtsextremen Bewegungsunternehmer hat, der die Stadt in den letzten Jahren zu einem Hotspot rechter und rassistischer Aufmärsche gemacht hat, die halt auch regelmäßig Ausgangspunkt für Beleidigungen, Beschimpfungen, Bedrohungen und Gewalt sind. Und zum anderen, weil insbesondere Behörden wie das städtische Ordnungsamt, aber auch die hiesige Polizei durch jahrelange weitestgehende Untätigkeit eine zunehmende Eskalation mindestens zugelassen haben. Das Ganze liest sich mittlerweile wie ein verstörendes Drehbuch staatlichen Versagens. Und dafür ist die tagelange Belagerung der neuen Unterkunft für Geflüchtete durch Neonazis und dass das von den Behörden so zugelassen wurde, nur ein erneutes Beispiel. Zwar ist das sogenannte Protestcamp am Sonntag beendet worden, aber zurück bleibt natürlich für die neuen BewohnerInnen eine akut bedrohliche Situation, die nicht abstrakt ist, sondern die mit den Erfahrungen der letzten Jahre jederzeit halt weiter eskalieren kann. Vor allem, weil nicht damit zu rechnen ist, dass sich bei den Behörden und Verantwortlichen irgendetwas ändert. Es ist insofern weit auch eine Blaupause für die rechtsextreme Szene, weil eine mehrtägige Belagerung durch Neonazis einer Unterkunft für Schutzsuchende durch die verantwortlichen Behörden ohne große Auflagen zugelassen wurde und dieses Signal in der extrem rechten Szene angekommen ist. Und um nochmal auf das Thema der Open Lecture zurückzukommen, was sich in Gera zeigt, ist ein Netzwerk aus verschiedenen AkteurInnen der extrem rechten Szene, vom Unternehmer bis zum knallharten Neonazi, wobei diese verschiedene Rollen einnehmen und zusammen einen Angstraum für hauptsächlich migrantisierte Menschen und AntifaschistInnen etabliert haben. Und die AfD nimmt dabei eine zentrale Rolle ein, als parlamentarischer Arm, aber auch direkt, wie zum Beispiel bei dem sogenannten Protestcamp, bei dem dann auch der AfD-Landtagsabgeordnete Wolfgang Lauer vor Ort vertreten war. Man kann also festhalten, dass die AfD über ihre Netzwerke auch dafür sorgt, dass es Gelegenheiten gibt, an denen rechte und rassistische Gewalt eskalieren kann.
Könnten Sie auch vor dem Hintergrund der Studienergebnisse auf die Situation im Landkreis Sonneberg eingehen? Das ist ja schließlich der erste Landkreis in Deutschland, der durch einen AfD-Landrat regiert wird, jetzt seit inzwischen über einem halben Jahr. Wie ist die Situation für Geflüchtete dort?
Was wir auf jeden Fall jetzt schon sagen können, ist, dass insbesondere rassistische Gewalt im Landkreis in 2022 deutlich zugenommen hat. Darüber hinaus berichten aber Akteuren auch vor Ort von einer anhaltend bedrohlichen Stimmung. Das ist zum Beispiel eine Kleinunternehmerin, die sich gegen rechts positioniert hat und die dann online, aber auch offline einem massiven Shitstorm ausgesetzt war, Bedrohungen, Beleidigungen auf offener Straße. Und das Gleiche gilt aber auch für andere AkteurInnen, die da vor Ort zum Beispiel für Geflüchtete engagiert sind oder sich gegen rechts positionieren. Für die Betroffenen von Rassismus ist das ähnlich erlebbar. Sie erleben Rassismus, im Grunde genommen geht das los, sind die Angriffe dann natürlich nur die Spitze des Eisbergs, sondern das, was auch dort Erfahrungen sind, sind zum Beispiel, dass Busse, die dort, also diese alltäglichen Erfahrungen mit Rassismus, wenn ich untergebracht bin irgendwo in einem kleinen Dorf und dann Busse vor Ort einfach nicht halten, ne, wenn sie sehen, dass dort die Geflüchteten stehen und sie stehen lassen, im Bus mit BusfahrerInnen konfrontiert sind, die sie selbst bedrohen oder beleidigen, das sind die Erfahrungen, die da halt dann zusammenkommen. Und die Situation im Landkreis lässt sich ja auch wieder gut mit den Ergebnissen der Studie erklären. Zum einen, weil über die Hälfte der WählerInnen die AfD gewählt hat und von einer enormen Unterstützungsstruktur für rechte Gewalttaten ausgegangen werden muss. Und zum anderen, weil hier nochmal deutlich wird, dass das keine sogenannte extremistische Position sind, sondern diese sind dort der Mainstream. Und rechte Hetze, Bedrohung und Gewalt sind ein Produkt dieser gesellschaftlichen Stimmung. Und nicht nur erst seit der Wahl des AfD-Landrats. Neu ist nur, dass diese Unterstützungsstruktur rechter Gewalt nun die Möglichkeit hat, auf anderen Ebenen agieren und handeln zu können. Inwieweit da halt konkrete Maßnahmen schon zur Durchsetzung, zum Beispiel ihre Agenda im Sinne von Deportationsplänen umgesetzt werden, das lässt sich gerade natürlich noch nach einem halben Jahr noch schwierig einschätzen. Was wir aber natürlich merken, ist, dass uns Beratungsnehmende berichten von katastrophalen Zuständen in Unterkünften, von massiven Missständen bei der Ausländerbehörde und die zumindest im Sinne von den Menschen es so schwierig wie möglich machen, gedeutet werden könnten. Und am Ende vielleicht noch einfach noch, dass die folgende Anmerkung, wie ich und Sie wissen, weil es auch noch mal verschiedene Art und Weise, zum Beispiel heute durch das Projekt Thüringen, das Verfassungsprojekt oder auch einem aktuellen Monibeitrag deutlich gemacht wird, dass die AfD ihre Macht dazu nutzen wird und die Möglichkeit auch haben wird, ihre extrem rechte, rassistische und antisemitische Agenda umzusetzen. Und die AfD ist gemessen an den vergangenen Kommunalergebnissen und aktuellen Umfragen zur Landtagswahl, wie gesagt, Mainstream in Thüringen. Sie liegt aktuell bei 36%. Und wenn wir angesichts dieser vorgehenden Ausführungen den Schutz von insbesondere marginalisierten Menschen noch umsetzen wollen, muss ein überfälliges AfD-Verbot endlich auf den Weg gebracht werden.
Zu der Frage, wie entsteht so ein riesiger Zustimmungspool, muss man ja schon sagen, eben auch zu rassistischer Gewalt, gehört natürlich ganz eindeutig auch die Frage, wie berichten Medien über Geflüchtete, welche Rolle hat die Medienberichterstattung, wenn es eben darum geht, Resonanzräume für die Politik und das Agenda-Setting der AfD zu schaffen oder das genau nicht zu tun. Und Elena Kunti, du, die neuen deutschen Medienmacherinnen haben als Antwort auf die Korrektivrecherche im Januar diesen Jahres einen Empfehlungskatalog veröffentlicht. Und ich würde Sie sehr bitten, diesen Empfehlungskatalog zur Berichterstattung über die AfD und deren rassistische Narrative mit uns zu teilen und den vorzustellen.
In der Tat haben die neuen deutschen Medienmacherinnen auch in den letzten Jahren diesen Empfehlungskatalog immer wieder rausgegeben und aktualisiert und anlässlich der Korrektivrecherche auch nochmal auf Bezug genommen. Vielleicht vorab, der Umgang mit der AfD ist natürlich für Journalistinnen sehr schwierig und fordernd. Das hat viele Aspekte. Zum einen ist es eine Partei, die ja Journalistinnen, nicht nur, auch Politikerinnen und viele andere Menschen als Feindbild zeichnet. Journalistinnen werden bei der Arbeit behindert, wenn es um Recherche über diese Partei geht, auf Parteitagen Berichterstattung bedroht und gar, wir wissen es ja auch, bei Demonstrationen kommt es auch zu Gewalt. Und ein weiterer Aspekt ist ja, dass diese Partei sozusagen von ihrer Abwesenheit und Anwesenheit profitiert. Bekommt sie eine mediale Bühne, nutzt sie sie und führt auch dazu oft, dass eben diese menschenverachtenden Narrative Verbreitung finden. Wird sie zum Beispiel mal nicht eingeladen oder nicht berücksichtigt, spielt sie den sogenannten Medienopfer-Mythos aus. Und wir sehen in den letzten Jahren seit Bestehen dieser Partei auch sehr unterschiedliche Phasen, wie Medien mit der AfD umgegangen sind, sagen wir von einem sehr naiven Anfang, von einer kritischen Distanz, Orientierungslosigkeit. Da gibt es sehr unterschiedliche Aspekte. Aber wir als neue deutsche Medienmacherin glauben, ein diskriminierungskritischer Umgang mit dieser Partei und ihren Akteurinnen ist möglich. Ich habe 6 Hinweise jetzt kurz zusammengefasst mitgebracht. Ich glaube, unser erster Wunsch und Empfehlung knüpft sehr gut an das an, was mein Vorredner gesagt hat. Es ist eine sehr wichtige Aufgabe und in der Verantwortung der Medien bei der Berichterstattung, ich sage mal, der Lieblingsthemen der AfD, nämlich Asyl, Migration, Integration, die Perspektive derjenigen auch einzubeziehen, die von diesen Themen auch direkt betroffen sind. Das sind marginalisierte Gruppen und deren Perspektive muss Berücksichtigung finden. Wer gehört zum Beispiel dazu? Ich möchte es auch nochmal konkreter benennen. Das sind natürlich Menschen mit Einwanderungsgeschichte, insbesondere geflüchtete Menschen, schwarze Menschen, queere Menschen, Menschen mit Behinderung, Musliminnen, Jüdinnen, aber natürlich auch alle die, die sich für eine offene Gesellschaft einsetzen, sind von dieser Partei und ihren Positionen bedroht. Eine aktuelle Studie, die wir neulich veröffentlicht haben im Rahmen des Kompetenznetzwerkes gegen Hass im Netz, zeigt auch, dass über 50% der Befragten sich aus Angst vor Hass im Netz auch zurückziehen aus dem Netz, ihre Meinung nicht mehr äußern. Und diese Studie zeigt auch, dass da insbesondere auch Menschen mit sichtbarem Migrationshintergrund sehr betroffen sind von Hass im Netz. Das heißt also, dass die Stimme von vielen Menschen zunehmend auch in der öffentlichen Debatte fehlen und umso wichtiger eben dieser Punkt. Gerne würde ich zu dem zweiten Punkt übergehen, Transparenz schaffen. Was meinen wir damit? Es steht, und das wird ja auch viel diskutiert in letzter Zeit, muss man aus Gründen der Perspektivenvielfalt, aus demokratischen Gründen, rechtsextreme Akteurinnen zitieren oder in Sendungen einladen? Wir sagen, natürlich muss man das nicht. Es ist aber natürlich wichtig, aus einer journalistischen Perspektive transparent zu machen, worüber will ich reden und wer ist hier die geeignete, der geeignete Ansprechpartnerin, damit das auch gut nachvollziehbar ist, weil das natürlich auch stark in Kritik gerät. Ist das auch wichtig, diese Kriterien und Entscheidungen transparent zu kommunizieren? Und wir finden, eine demokratische Grundhaltung ist aber eine sehr gute Grundlage. Und auf keinen Fall sollte man eben rechtsextreme Akteurinnen zitieren, eben nur vor, sage ich mal, der Angst um die wütenden Reaktionen ihrer Anhängerinnen oder auch Anwältinnen. Das wissen wir ja mittlerweile auch, dass hier auch anwaltlich vorgegangen wird. Ein sehr relevanter Punkt, unserer dritter, zu dem wir übergehen, ist Kontext setzen. Die AfD ist eine Partei, die dadurch ausfällt, dass sie immer wieder Falschinformationen und Verschwörungsmythen verbreitet. Das ist, gehört zur Agenda. Und es ist die Aufgabe von Journalistinnen, diese Falschinformationen richtig zu stellen, sie zu widerlegen und demokratiefeindliche Ideologien als solche auch sehr klar zu benennen und nicht unkommentiert zu lassen. Faktenchecks sind ein wichtiges Mittel, zum Beispiel infolge eines Interviews oder einer Talkshow. Die Problematik ist aber hier natürlich, dass wenn das erst später online gestellt wird, natürlich nur eine kleine Gruppe der Rezipientinnen einer Sendung zum Beispiel erreicht. Ein sehr relevanter Punkt, der vierte, ist, wir sagen, Vorsicht vor rechtem Agenda-Setting und Wordings. Was wir ja in den letzten Jahren und überhaupt ja auch beobachten, ist, es werden gerade auch beim Thema Fluchtmigration, darauf komme ich auch gleich zu sprechen, Schreckensbilder gezeichnet, menschenfeindliche Aussagen werden genutzt, um zu provozieren und Aufmerksamkeit zu erhalten. Und selbst bei einer kritischen Einordnung bleiben rassistische Framings hängen. Und sind sie einmal gesetzt, das wissen wir auch, ein gutes Beispiel sind die 90er, auf die wir gerne auch zurückkommen können, wird es schwer, sie loszuwerden, und rechte und rechtsextreme Diskurse fördern auch rechte Gewalt. Das haben wir ja auch eben gehört. Was ja ein Ziel der AfD ist, ist die Verschiebung des demokratischen Diskurses. Vieles, was vielleicht vor einigen Jahren noch unsagbar war, ist jetzt sagbar geworden, also diese Verschiebung des Sagbaren. Und rassistische Begriffe wie in Anführungszeichen Überfremdung oder Flüchtlingsstrom sind durch diese ständige Wiederholung in den medialen Diskurs eingegangen. Und sie dienen ja ganz klar dazu, strukturell benachteiligte Gruppen herabzuwürdigen. Und natürlich, die Automatismen kennen wir, Clickbaiting, reißerische Überschriften, extreme Bebilderungen bringen oft Reichweite, eventuell auch Umsatz. Sie helfen aber natürlich auch dabei, diese Ideologien von Rechtsextremen zu verbreiten. Ich habe jetzt auch ein paar Beispiele mitgebracht. Hier ein paar Schlagzeilen über die Berichterstattung Silvester 2023 in Berlin. Und Sie sehen hier die ungeregelte Migration, die gescheiterte Integration, Migrationsproblem, die kleinen Paschas. Das ist natürlich ein Narrativ, das ist halt in den politischen Diskurs auch von anderen Parteien ist und auch hier die Problematik gewesen, dass der mediale Diskurs einem politischen Diskurs folgte, anstatt einfach mal wirklich faktisch zu berichten, was sind die konkreten Zahlen, wie sehen die Zahlen der Polizei aus und was sagen sie uns, ne? Weil ein paar Tage später kam ja raus, so groß war natürlich die Zahl der vermeintlichen Täterinnen nicht. Ein weiteres Beispiel, die physische Gewalt, die ja einfach es in ein Zitat schafft. Ich möchte das jetzt gar nicht im Detail reproduzieren. Und natürlich diese klassische Bebilderung, die Menschen auf den Booten, oft auch insbesondere schwarze Geflüchtete, die bebildert werden, auch wenn der Artikel zum Beispiel auch über was ganz anderes berichtet. Das hatten wir auch schon oft in unseren Analysen gesehen. Und eben auch immer wieder die illegale Migration, als gäbe es für diese Menschen einen legalen Migrationsweg. Ein anderes Beispiel, was ich mitgebracht habe, ist jetzt hier Berichterstattung nach dem 7. Oktober. Wir sehen hier auch einfach auch ein hohes Maß an antimuslimischen Rassismus. Und natürlich, dass hier auch eine Gegenüberstellung und gemacht wird von unterschiedlichen marginalisierten Gruppen und von Gewaltbedrohten wie Jüdinnen und Musliminnen, die hier gegeneinander ausgespielt werden. Das sehen wir hier auch aus der Berichterstattung. Und ein letztes Beispiel. Nee, es ist nicht das letzte, das vorletzte. Das ist aus dem letzten Herbst. Hier sehen wir auch Thema Fluchtmigration, zwei Spiegeltitel, die relativ dicht aufeinander gefolgt sind im Herbst. Dieses schaffen wir das nochmal, diese endlose Menschenschlange. Viele, die auch Spiegeltitel aus den 90ern kennen, werden hier auch eine Bildsprache wiedererkennen, die Angst und schürt. Und hier auch der strenge Kanzler, wir müssen im großen Stil abschieben. Ein Zitat, das jetzt nicht notwendig war, wenn man das ganze Interview mit dem Kanzler liest, man hätte auch ganz andere Aspekte des Interviews in den Vordergrund schieben können. Und auch hier, es wird Angst geschürt und Migration wird negativ geframed und konnotiert. Und ein letztes Beispiel nach der Korrektivrecherche, sicherlich auch in großen Teilen unfreiwillig, aber natürlich ist ein Begriff, und das war auch ein erklärtes Ziel von Kubitschek und anderen Akteurinnen, da ist ein Begriff, sage ich mal, sehr berühmt geworden, der auch einfach reproduziert wird in Überschriften. Das müsste nicht sein. Man könnte hier auch von Deportationsplänen, menschenverachtenden Ideologien sprechen und den Begriff erst in dem Artikel setzen. Und ich würde sagen, auch AfD-Treffen mit Rechtsextremen. Man könnte auch sagen, Rechtsextreme, darunter AfD-Mitglieder, treffen sich. Es ist also auch nochmal interessant, hier diese Dynamiken zu sehen, wie es auch Wörter, Narrative und Wordings in die Berichterstattung schaffen. Dann möchte ich noch zu einem weiteren Punkt übergehen. Formate überdenken. Es ist unseres Erachtens, und das teilen natürlich auch einige Journalistinnen, keine Wortlaut-Interviews mit der AfD. Es ist wahnsinnig schwierig, als Journalistin mit diesen Wortlaut-Interviews umzugehen. Ein solches war zum Beispiel das mit Alice Weidel im Stern, auf das ich jetzt nicht näher zu sprechen komme, aber wo wir einfach gesehen haben, wie Zitate es auf eine ganze Seite geschafft haben, die einfach nicht kontextualisiert worden sind. Die AfD ist keine demokratische Partei wie jeder andere und sollte auch in der Berichterstattung nicht so behandelt werden. Und wir empfehlen auch zu überdenken, ob eben AfD-Politikerinnen ständig in Talkshows sitzen müssen, welchen Mehrwert das für eine Talkshow hat. Was wir nämlich auch beobachten, ist, dass sie das auch im Nachgang für sich nutzen, indem kleine Clips aus zum Beispiel den Talkshows kaskadenartig auf allen möglichen Kanälen ausgespielt werden und natürlich komplett anders kontextualisiert werden, als es zum Beispiel in dem Talkshow war, wie zum Beispiel jetzt neulich Chrupalla zerstört Maischberger oder widerlegt ihre Argumente. Und ein letzter Punkt, der heute auch natürlich sehr aktuell ist, die AfD richtig einordnen. Was wir in den letzten Jahren, insbesondere auch im letzten gesehen haben, rechts, Rechtspopulisten, konservativ, also ganz unterschiedlichen Begrifflichkeiten. Die AfD ist vom Bundesamt für Verfassungsschutz eben eingestuft worden als rechtsextremer Verdachtsfall. Und wir würden auch sagen, dass man das auch genauso benennen muss und auch in großen Teilen von rechtsextrem sprechen sollte und das eben nicht verharmlost, indem man irgendwie ganz andere Begrifflichkeiten verwendet. Da sehen wir jetzt auch aktuell noch keine ganz klare Linie, wie damit umgegangen wird. Was ich nochmal abschließend gerne sagen möchte, was die Kolleginnen von Korrektiv wirklich auch sehr gut gemacht haben, ist, dass sie vielen Menschen auch Zugang geschafft haben zu ihrer Recherche, indem sie sie in mehrere Sprachen übersetzt haben, in einfache Sprache auch nochmal veröffentlicht haben. und das ein sehr relevanter Aspekt ist, weil eben viele Menschen in unserem Land Deutsch nicht als Erstsprache haben und somit auch viele Informationen nicht erhalten.
Sie haben zwar gesagt, ja, es ist wichtig, dass eben Medien einordnen, Fakten sortieren und Narrative nicht übernehmen. Aber wenn man sich jetzt die Situation beispielsweise in Gera anguckt, was wäre auch in der Verantwortung von Journalistinnen in einer einordnenden Berichterstattung? Was ist da wichtig?
Also insbesondere beim Thema Fluchtmigration fehlt uns an vielen Stellen ein professioneller und journalistischen Standards entsprechender Umgang und Einordnung. Also ganz konkret auch, wir beobachten das schon seit Jahren, aber auch aktuell in einem Projekt, wo wir Media-Posts von vielen Häusern und ihre Berichterstattung analysieren. Man kann sagen, zusammenfassend sehen wir, Fluchtmigration wird häufig als Bedrohung konstruiert, ne? Auch diese begrifflichen Bezüge, die sogenannten Naturkatastrophen, die Welle, die Krise. Auch die Bebilderung, man sieht so eine bedrohliche Menschenmasse von hinten oder mit Kapuzenpullis. Es wird oft von illegaler Migration gesprochen. Und dadurch entsteht eben auch der Eindruck, dass das was ganz Bedrohliches ist. Und was wir auch sehen, ist, dass Grundrechte ist nicht eine Frage von Pro und Contra. Und das wird in der Berichterstattung oft so dargestellt. Und was man eben sagen muss, ist, was wir ja auch gehört haben, diese Folgen von medialen Zerrbildern, das hat Konsequenzen. Und da wünschen wir uns von den Kolleginnen wirklich nochmal einen verantwortungsvolleren Umgang, wie darüber berichtet wird. Weil wir einfach auch aus den 90er Jahren wissen, als diese ganze Gewalt und die Pogrome waren, dem ging eine mediale politische Debatte vorweg. Und da sehen wir gewisse Parallelen aktuell.
Wie könnte man die rechte Mitte im Kampf gegen die Gewalt einbinden? In Sachsen sehen wir, dass die CDU im Wahlkampf versucht, die Tonlage der Extremistinnen zu kopieren, um Wählerinnen zurückzugewinnen. Es findet hier quasi ein Wettbewerb nach rechts statt.
Ich will zwei Sachen sagen. Also einmal haben wir genau zu dieser Frage, haben wir auch eine Studie durchgeführt, ist allerdings jetzt auch schon von 2017, aber viele Studien haben Ähnliches gefunden. Und zwar meistens ist es so, wenn Mitte-Rechtsparteien, also Christdemokraten in Deutschland, in Österreich und Tories in England und so, also wenn diese Mitte-Rechtsparteien probieren, die Extremisten zu kopieren, meistens geht es nicht gut aus für sie. Also meistens ist es so, dass die Wähler das Original bevorzugen und den Mitte-Rechtsparteien eigentlich das nicht so ganz abnehmen. Oft ist es so, was die Studie in Deutschland gezeigt hat, ist sogar, dass, und das war auch so, hatten wir so experimentell verschiedene Kandidaten, wenn die CDU-Kandidaten ziemlich extrem waren, was Migration anging, also sollte man überhaupt keine Migranten reinlassen ins Land zum Beispiel, so das war eine Position. Wenn die CDU-Kandidaten so eine Position vertreten haben, dann haben sie Stimmen verloren. Sie haben zwar einige AfD-Wähler wiederbekommen, etwa ein Drittel oder so, aber ihre eigenen Wähler haben sie oft dadurch an andere Parteien verloren. Das heißt, und sie haben mehr Wähler verloren, als dass sie von der AfD wieder zurückgewonnen haben. Wie gesagt, das war 2017 bundesweit. Ich kann jetzt nicht sagen, ob das in jedem Land in Deutschland in 2024 genauso ist. Aber es gibt viele Studien in vielen Ländern, die Ähnliches zeigen. Das Zweite, was ich sagen würde, ist, und das hat mit Diskurs zu tun, wie Elena so schön geschildert hat, Migration wird ja immer als bedrohlich dargestellt. Und ich finde, man sollte einfach die Alternative als bedrohlich darstellen. Wenn keine Migranten mehr nach Deutschland kommen, ist es sehr bedrohlich fürs Land. Wenn der Rechtsextremismus, also durchaus Gründen, die Deutschland altert, die ganzen Gründe, die wir eben kennen. Ohne Migranten geht es Deutschland sehr schlecht. Und zweitens, der Rechtsextremismus in diesen Orten ist sehr schlecht für diese Orte. Es gibt viele Unternehmer, die sagen, ich mache im Osten kein Unternehmen auf, ich mach keine neue Branch im Osten auf, weil es kommen keine qualifizierten Leute hin. Wer will denn in Orte rein, die von Rechtsextremismus so unterwandert sind? Und ich denke, dieses Narrativ muss man einfach die ganze Zeit pushen, den Leuten klarzumachen, Rechtsextremismus ist einfach schlecht für eure Zukunft. Euch wird es in 10 Jahren viel schlechter gehen, wenn ihr auf dieser Schiene fährt, als wenn ihr mehr in die Mitte der Gesellschaft euch einordnet. Und als letztes wollte ich dazu noch sagen, wir haben in dieser Studie, das ist nur ein bisschen preliminary, also es ist jetzt nicht so, müssen dann auch mehr machen, aber wir haben probiert, genau zu dieser Frage, wir wollten sehen, wenn wir so Statements haben wie rechtsextreme Gewalt verursacht viel Trauma und viel Schmerz und ist eben sehr, sehr schädlich für Flüchtlinge. Solche Statements werden dann die Leute überzeugt, dass die Leute eben ihren Support zu reduzieren. Und leider haben wir das nicht gefunden. Wir haben sogar gefunden, dass das den Support sogar in einigen Gruppen erhöht. Was wir aber gefunden haben, und wie gesagt, das ist sehr preliminary, ist, dass solche Aussagen wie, wenn rechtsextreme Gewalt in diesem Ort sich verbreitet, dann ist es für die Wirtschaft schlecht. Das hat ein bisschen besser geklappt. Ist zwar natürlich nochmal, es ist nicht sehr schön, was das aussagt über die Menschheit, aber vielleicht haben wir den Luxus im Moment nicht. Und das ist mal, was man sich überlegen könnte, eben dieses Counter-Narrativ. Rechtsextremismus schadet euch. Das könnte man, glaube ich, mehr pushen.
Was sollte die Zivilgesellschaft Ihrer Meinung nach jetzt tun? Und könnten Sie näher auf die möglichen Auswirkungen dieser anhaltenden bedrohlichen Stimmung auf die Arbeit von zivilgesellschaftlichen Organisationen eingehen?
Also ich glaube, das, was man sehen muss, ist, in Ostdeutschland hat man eine Tradition, Zivilgesellschaft arbeitet dort seit Jahren schon in bedrohlichen Situationen. Das ist keine neue Situation, die es für viele Menschen gibt. Das heißt, diese Menschen wissen zum einen auch oft ganz genau, wie sie arbeiten. Das heißt nicht, dass diese Zunahme jetzt auch nochmal und diese Eskalation irgendwie nicht keine Wirkung hat. Aber es gibt Organisationen, die das wissen, wie solche Arbeit zu leisten ist, wie man sich darunter schützen kann. Wozu das führt, ist natürlich das, was wir auch immer wieder erleben, ist, dass Menschen so weit eingeschüchtert werden. Und das wurde ja vorhin auch schon mehrmals gesagt, ist dieses, dass Menschen sich natürlich zurückziehen aus dem politischen Engagement, aus dem digitalen Raum. Und das hat ganz konkrete Folgen dann natürlich auch für eine demokratische Kultur vor Ort. Und das haben wir auch immer wieder, auch in den letzten 13 Jahren, in denen ich bei ESRA arbeite, erlebt, dass Menschen halt auch verschwunden sind, weggezogen sind. Und das muss natürlich verhindert werden. Und das, was dagegen hilft, ist natürlich zum einen, diese Menschen darin zu stärken. Und ich nenne mal jetzt ein Beispiel. Wir hatten vorhin über Gera geredet. Am Wochenende gab es dort eine Demonstration. Solidarität muss praktisch werden gegen dieses Protestcamp der Neonazis. Und es kamen dort Leute aus Thüringen, aber nur aus Thüringen. Und ich glaube, das ist das, was immer wieder eine Erfahrung ist, dass es wichtig wäre, dass solche Demonstrationen im ländlichen Raum, gerade wenn es dann darum geht, wo wir uns alle so eine Sorgen machen, zu Recht, wenn so eine Unterkunft für Geflüchtete belagert wird von Neonazis, dass es dann vielleicht einigen Menschen wert ist, an einem Samstag, die auch extra da geplant ist, nach Gera zu kommen und diese Proteste vor Ort zu unterstützen. Und natürlich ganz konkret auch immer mit Menschen vor Ort zu sprechen, was es gerade braucht. Es gibt auch die Unterstützung zum Beispiel von Pulilux-Netzwerk, das zum Beispiel in ländlichen Gegenden Ostdeutschland Projekte unterstützt, ganz konkret, die dort vor Ort seit Jahren verankert sind, auch da zum Beispiel zu spenden. Also es gibt die Möglichkeiten, die Gesellschaft gerade insbesondere in solchen Räumen auch zu stärken.
Es braucht gerade jetzt eine starke Zivilgesellschaft. Es gibt wahnsinnig wichtige und relevante Bündnisse schon seit langer Zeit, aber die auch sowohl finanziell als auch eben durch Gewalt bedroht sind. Die müssen auch geschützt werden jetzt. Was wir jetzt in der aktuellen Situation, auch in unserer gesamtgesellschaftlichen Situation sehen, es braucht wirklich gute Informationen. Es braucht viel Empowerment unterschiedlichen Akteurinnen. Viele Menschen haben Angst aus unterschiedlichen Gründen. Und diese Angstspirale müssen wir jetzt wirklich durchbrechen. Und es braucht aber auch viel mehr Forschung, um diese ganzen Dynamiken auch zu durchschauen. Wir haben ja heute einige Aspekte gesprochen, ne, aber wir beschäftigen uns auch sehr stark jetzt aktuell auch mit Desinformation. Und wenn man da so das Zusammenspiel sieht von rechtsextremen Akteurinnen, Des- und Missinformation, Hass im Netz, realer Gewalt, Verschiebung von Narrativen, das spielt alles zusammen. Und was wir am Ende aber auch brauchen, das schaffen wir als Zivilgesellschaft nicht, ist die finanzielle und strukturelle Unterstützung durch die öffentliche Hand. Das wird nicht anders gehen. Und da muss ich ehrlich sagen, da spreche ich, glaube ich, für viele zivilgesellschaftliche Akteure. Akteurinnen, wir vermissen immer noch ein Demokratiefördergesetz, was hier seit Jahren in Aussicht gestellt worden ist. Es wird überall eingespart. Es werden relevante NGOs und deren Angebote aktuell eingespart. Das ist eine ganz, ganz große Gefahr. Und was wir vielleicht abschließend doch wirklich auch noch eine Verantwortung der Medien ist, Sie haben es aber auch gerade angesprochen, Raffaela, ist, es muss viel mehr darüber berichtet werden, welche Konsequenzen es hätte, wenn deren Parteiprogramm umgesetzt wird und für wen. Und viele ihrer Wähler wären da ja sowieso die größten VerliererInnen, insbesondere zum Beispiel auch Frauen unter anderem.
Dazu gehört auch, glaube ich, den Leuten, denn die breite Masse ist ja eigentlich in den meisten Fällen dagegen. Man muss die Leute, die dagegen sind, einfach empowern und zeigen, wenn man sich dagegen ausspricht, wird man nicht selbst zum Opfer. Natürlich, wie Franz von meinte, gibt es viele, viele Beispiele, wo das eben leider schon der Fall ist. Aber das ist eben, weil halt so viele Leute schweigen. Und ich denke, das Schweigen ist ein großes Problem.
Ich wollte noch ergänzen, was ganz, ganz relevant ist, ist das Thema der Medienkompetenz. Das haben wir jetzt noch nicht gestreift. Das ist auch ein großes Thema. Aber es braucht eine groß angelegte Medienkompetenzstrategie und entsprechende Förderung, angefangen in der Schule, aber durch den Querschnitt der Gesellschaft, Stichwort auch alternative Medien, Stichwort Verbreitung von rechtsextremen Narrativen auf TikTok. Also da sehen wir, da liegt eine immense Gefahr in der Verbreitung von Narrativen und Hass und da müssen wir auch definitiv gemeinsam ran.
Und darüber raus muss einfach die Perspektive der Betroffenen viel stärker in den Diskurs. Es muss darum gehen, die Menschen zu schützen. Es braucht auch in Thüringen oder in Ostdeutschland einen Sicherheitsgipfel, der wirklich alle Betroffenen mit berücksichtigt und deren Perspektiven und Forderungen mit berücksichtigt und wo es gerade vor dem 1. September ein Schutzkonzept braucht, auch für die Betroffenen, insbesondere auch rassistischer Gewalt. Und zuletzt werden wir nicht darum rumkommen, ein AfD-Verbot ja auf den Weg zu bringen.
Also wie immer gibt es natürlich Literaturtipps am Ende in den Shownotes. Zum einen für alle, die die Studie von Raffaela Danziger nochmal in voller Länge lesen wollen. Ihr findet sie online hier in den Shownotes. Außerdem die Recherche- und Handlungstipps für Berichterstattung von den neuen deutschen MedienmacherInnen, die übrigens auch ein wirklich hervorragendes Glossar zu bestimmten rechten Narrativen entwickelt haben für BerichterstatterInnen. Und bei Esra achtet auf die Shownotes ganz besonders, weil Esra und auch andere der Opferberatungsstellen haben jetzt damit begonnen, ihre Jahresstatistik zum Ausmaß rechter Gewalt, rassistischer und antisemitischer Angriffe in 2023 zu veröffentlichen.
Wir von NSU Watch sind für unsere Arbeit auf eure Unterstützung angewiesen. Unsere Arbeit basiert komplett auf euren Spenden und wir freuen uns, wenn ihr uns dabei unterstützt. Gleichzeitig wissen wir natürlich, dass nicht alle spenden können oder wollen. Wir freuen uns daher auch, wenn ihr unseren neuen Newsletter abonniert, wenn ihr unsere Arbeit teilt und diesen Podcast euren FreundInnen weiterempfehlt. Und der VBRG ist für seinen Opferfonds auf Spenden angewiesen und dazu hört ihr jetzt einen kurzen Trailer.
Opferhilfefonds.de. 8 Menschen werden hier in Deutschland im Durchschnitt pro Tag Opfer rechter Gewalt. Das sind 2.688 Menschen pro Jahr. Für alle von ihnen hat das Folgen. Körperlich, seelisch, materiell. Wir lassen Betroffene rechter Gewalt nicht allein. Mit dem Opferhilfefonds unterstützen wir, wenn Geld gebraucht wird. Zum Beispiel für Anwaltsrechnungen, Medizin, Sicherheitsvorkehrungen, Fahrtkosten. Und manchmal auch den Grabstein. Um helfen zu können, brauchen wir deine Spende. Aktuell dringender denn je, denn die Angriffszahlen steigen. Spende jetzt, wenn du Betroffene rechter Gewalt wirksam unterstützen möchtest. Opferhilfefonds.de. Jeder Euro zählt.
Wir sitzen natürlich schon an den nächsten Folgen. Die nächste Folge wird die 100. Folge von NSU Watch Aufklären und Einmischen sein. Das wird eine ganz besondere Podcast-Folge sein, in der wir gemeinsam mit dem NSU Watch Netzwerk auf den aktuellen Stand der Aufarbeitung von rechtem Terror schauen.
Und wir schauen uns an, wie es eigentlich weitergeht mit der strafrechtlichen Aufarbeitung der rassistischen und rechten Hetzjagden in Chemnitz im August 2018. Und so viel kann man spoilern. Der erste von mindestens 3 noch ausstehenden Prozessen hatte ein extrem unbefriedigendes Ergebnis. Was es im Konkreten bedeutet, welche Auswirkungen das hat, das hört ihr dann in der nächsten Podcast-Folge.
Und bis zu diesen Folgen findet ihr uns wie immer im Netz nsu-watch.info und verband-brg.de. Wir sind auf diversen Social-Media-Kanälen zu finden, @nsu-watch und @rechte_gewalt. Und wir beide hören uns in der übernächsten Folge wieder. Tschüss Heike.
Tschüss Caro, tschüss an alle. Passt gut auf euch auf.